Hier kommen die Bekanntmachungen nach dem Ostergottesdienst. Morgen am Ostermontag ist keine Tischtennisgruppe, aber... Zu Beginn des Gottesdienstes möchte ich mit uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir für diesen neuen Tag, für diesen Sonntag. Und das Bild vom Hirten will bestimmt nicht sagen, dass wir alle irgendwie dumm sind. Es will sagen, dass du für uns sorgst. Und darum bitten wir, dass das passiert in diesem Gottesdienst, an diesem Tag, dass du uns beschenkst mit dem, was wir nötig haben. Und gleichzeitig gehen an diesem Tag unsere Gedanken natürlich auch zu den Regenten dieser Welt, die regieren. Und wir wünschen uns so sehr, dass Länder glücklich sind. Wir bitten dich von ganzem Herzen, dass Ruhe und Frieden einkehrt in vielen Ländern dieser Welt. Herr, erbarme dich über diese Welt und erbarme dich über uns persönlich. Amen. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich begrüße uns ganz herzlich zum ersten Gottesdienst nach dem Osterfest. Und dieses Bibelwort aus dem ersten Petrusbrief, es erinnert uns an die Hoffnung. Gelobt sei Gott. Er hat uns wiedergeboren zu einer Hoffnung. Wir schauen nach vorne. Wir dürfen getrost an Gottes Hand unter Kontrolle des guten Hirten weiter durch unser Leben gehen. Herzlich willkommen zum Gottesdienst. Wir singen miteinander das Lied Die Liebe des Retters. Und wem es möglich ist, dem bitte ich dazu aufzustehen und auch zum anschließenden Psalm stehen zu bleiben.
Ich danke dir, Jesus, dass es deine Güte war, die den Preis bezahlte und mich errettet hat. Ich danke dir, Jesus, dass es deine Gnade war, die Sünde aller Welt auf die Schultern nahm. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Ich danke dir, Jesus, denn der Tod hat nicht gesiegt, weil du auferstanden bist und nicht im Grabe bliebst. Ich danke dir, Jesus, für das, was du mir gibst, ein Leben für die Ewigkeit, weil du in mir lebst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Die Liebe des Retters hat triumphiert. Als du am Kreuz den Tod besiegtest, wurde ich erlöst, wurde ich erlöst. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei, in deine Gegenwart. Vollbracht, vollbracht, es ist vollbracht, der Weg ist jetzt frei, in deine Gegenwart. Die Liebe, als du
nehmt bitte doch noch einmal Platz, weil wir hören den Psalm 116 zunächst auf Farsi. Wer liest ihn heute?
Hallo meine Geschwister, Lukas, Fasle 24, آیات 13 تا 14، 16 تا 35. در همان روز دو تن از آنان به دهکده می رفتند، اماوس نام، واقع در دو فرسنگی اورشلیم. ایشان درباره همه وقایعی که رخ داده بود با یکدیگر گفتگو می کردند. اما او را نشناختند زیرا چشمان ایشان بسته شده بود. از آنها پرسید در راه درباره چه گفتگو می کردید؟ آنها با چهره‌های اندوگین خاموش ایستادند. آنگاه یکی از ایشان که کلئوپاس نام داشت در پاسخ گفت آیا تو تنها شخص غریب در اورشلیمی که از آنچه در این روزها واقع شده بیخبری؟ پرسید چه چیزی؟ گفتند آنچه بر عیسی ناصری گذشت، او پیامبری بود که در پیشگاه خدا و نزد همه مردم کلام و اعمال پرقدرتی داشت. سران کاهنان و بزرگان ما او را سپردند تا به مرگ محکوم شود و بر صلیبش کشیدند. اما ما امید داشتیم او همان باشد که میبایست اسرائیل را رهایی بخشد. افزون بر این، به واقع اکنون 3 روز از این وقایع گذشته است. برخی از زنان نیز که در میان ما هستند ما را به حیرت افکندند. آنان امروز صبح زود به مقبره رفتند، اما پیکر او را نیافتند. آنگاه آمده به ما گفتند فرشتگانی را در رویا دیدند که به ایشان گفتند او زنده است. برخی از دوستان ما به مقبره رفتند و اوضاع را همان گونه که زنان نقل کرده بودند یافتند، اما او را ندیدند. آنگاه به ایشان گفت ای بی خردان که دلی دیر فهم برای باور کردن گفته های انبیا دارید، آیا نمی بایست مسیح این رنج ها را ببیند و سپس به جلال خود درآید؟ سپس از موسی و همه انبیا آغاز کرد و آنچه را که در تمامی کتب مقدس درباره او گفته شده توضیح داد. چون به دهکده‌ای که مقصدشان بود نزدیک شدند، عیسی وانمود کرد که می‌خواهد دورتر برود. آنها اصرار کردند و گفتند با ما بمان، زیرا چیزی به پایان روز نمانده و شب نزدیک است. پس داخل شد تا با ایشان بماند. چون با آنان بر سر سفره نشستند، نان را برگرفت و شکر نموده، پاره کرد و به ایشان داد. در همان هنگام چشمان ایشان گشوده شد و او را شناختند، اما دردم از نظرشان ناپدید گشت. آنها از یکدیگر پرسیدند آیا هنگامی که در راه با ما سخن می گفت و کتاب مقدس را برای ما تفسیر می کرد دل در درون ما نمی تپید؟ پس بیدرنگ برخواستند و به اورشلیم بازگشتند. آنجا که آن 11 رسول را یافتند که با دوستان خود گرد آمده، می گفتند این حقیقت دارد که خداوند قیام کرده است، زیرا بر شمعون ظاهر شده. پس آن دو نیز باز گفتند که در راه چه روی داده و چگونه عیسی را که هنگام پاره کردن نان نشناختند. آمین.
دانکشن. Jetzt die Psalmlesung war auf Farsi, dann freut sich die Gemeinde auf einen richtig schönen langen Wechselpsalm. Aber so ist das manchmal mit der Kommunikation und dem Verständnis und der Sprache. Das war schon mal der Predigttext. Das war ein Versehen. Du hast den Predigttext gelesen. Danke auf Farsi. Dann kann die Gemeinde sich schon darauf einstellen, wenn gleich Elska und Alma den Predigttext auf Deutsch lesen, dass der auch etwas länger ist. Jetzt lesen wir miteinander den Psalm 116 im Wechsel und dazu stehen wir bitte auf. Und ich bitte einmal die Frauen, den linken Teil zu lesen und die Männer oder die sich für irgendwas halten, links und rechts zu lesen. Die Frauen beginnen bitte.
Du neigst dich zu mir, mein Leben lang soll es so bleiben. Ich bitte dich um Hilfe. Und du kommst, nimmst meinen Kummer an dich und schenkst mir neuen Mut. Ich halte mich fest an dir, ich lasse dich nicht los, ich vertraue dir. Wie aus einem Kelch trinke ich alles Gute aus deiner Hand. Ich will dir Danke sagen und immer wieder deinen Namen anrufen.
Amen. Wir nehmen Platz und singen miteinander das nächste Lied.
Es gibt bedingungslose Liebe, die alles trägt und nie vergeht. Und unerschütterliche Hoffnung, die jeden Test der Zeit besteht. Es gibt ein Licht, das uns den Weg weist, auch wenn wir jetzt nicht alles sehen. Es gibt Gewissheit unseres Glaubens, auch wenn wir manches nicht verstehen. Es gibt Versöhnung selbst für Feinde und echten Frieden nach dem Streit. Vergebung für die schlimmsten Sünden, ein neuer Anfang jederzeit. Es gibt ein ewiges Reich des Friedens, in unserer Mitte lebt es schon. Ein Stück vom Himmel hier auf Erden, in Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Es gibt die wunderbare Heilung, die letzte Rettung in der Not. Und es gibt Trost in Schmerz und Leid, ewiges Leben nach dem Tod. Es gibt Gerechtigkeit für alle, für unsere treue ewige Lohn. Es gibt ein Hochzeitsmahl für immer, Jesus Christus, Gottes Sohn. Er ist das Zentrum der Geschichte, er ist der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit. Er ist das Zentrum der Geschichte, der Anker in der Zeit. Er ist der Ursprung allen Lebens und unser Ziel in Ewigkeit. Und unser Ziel in Ewigkeit.
Die Kinder, die da sind und die möchten, die können jetzt nach unten gehen. Da gibt es eine Betreuung für euch. Danke an diejenigen, die das auch heute wieder machen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit da unten. Und dann bitte ich Elska Frei und Alma Eisenzimmer nach vorne. Sie werden uns den Predigttext lesen.
Am Ostertag waren zwei Jünger unterwegs zu dem Dorf Emmaus. Es lag gut 10 Kilometer von Jerusalem entfernt. Sie unterhielten sich über alles, was sie in den letzten Tagen erlebt hatten. Während sie noch redeten und hin und her überlegten, kam Jesus selbst dazu und ging mit ihnen. Aber es war, als ob ihnen jemand die Augen zuhielt, und sie erkannten ihn nicht.
Jesus fragte sie: Worüber unterhaltet ihr euch auf eurem Weg? Da blieben sie traurig stehen. Einer von ihnen, er hieß Kleopas, antwortete: Du bist wohl der Einzige in Jerusalem, der nicht weiß, was dort in diesen Tagen passiert ist. Jesus fragte sie: Was denn? Sie sagten zu ihm: Das ist mit Jesus aus Nazareth. Er war ein großer Prophet. Das hat er durch sein Wirken und seine Worte vor Gott und dem ganzen Volk gezeigt. Unsere früheren Priester und die anderen Mitglieder des jüdischen Rates ließen ihn zum Tod verurteilen und kreuzigen. Wir hatten doch gehofft, dass er der erwartete Retter Israels ist. Aber nun ist es schon 3 Tage her, seit das alles geschehen ist. Und dann haben uns einige Frauen, die zu uns gehören, in Aufregung versetzt. Sie waren frühmorgens am Grab, aber sie konnten seinen Leichnam nicht finden. Sie kamen zurück und berichteten: Wir haben Engel gesehen, die uns gesagt haben, dass Jesus lebt. Aber Jesus haben sie nicht gesehen.
Da sagte Jesus zu den beiden: Warum seid ihr so begriffsstutzig? Warum fällt es euch so schwer zu glauben, was die Propheten gesagt haben? Musste der Christus das alles nicht erleiden, um die Herrlichkeit seines Reiches zu gelangen? Und Jesus erklärte ihnen, was in der Heiligen Schrift über ihn gesagt wurde, angefangen bei Mose bis hin zu allen Propheten.
So erreichten sie das Dorf, zu dem sie unterwegs waren. Jesus tat so, als wollte er weiterziehen. Da drängten sie ihn: Bleib doch bei uns, es ist fast Abend und der Tag geht zu Ende. Er ging mit ihnen in das Haus und blieb dort. Später ließ er sich mit ihnen zum Essen nieder. Er brach das Brot, dankte Gott und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Sie sagten zueinander: Brannte unser Herz nicht vor Begeisterung, als er unterwegs mit uns redete und uns die Heilige Schrift erklärte? Sofort brachen sie auf und liefen nach Jerusalem zurück. Dort fanden sie die 11 Jünger und riefen sie die 11 Jünger beieinander, zusammen mit allen anderen, die zu ihnen gehörten. Die Jünger riefen zu ihnen: Der Herr ist wirklich auferstanden. Er hat sich Simon gezeigt. Da erzählten die beiden, was sie unterwegs erlebt hatten und wie sie den Herrn erkannt hatten, als er das Brot in Stücke brach.
Dankeschön, ihr beiden. Jetzt wird es gospelig vor der Predigt. You raise me up, du hebst mich hoch, du stärkst mich. Das ist Gottes Grundhaltung uns gegenüber. Ja, hallo miteinander. Ach, das ist ja was, so viele Leute zusammen. Tag, ich habe mich hierher verirrt heute aus einer biblischen Geschichte. Ja, haben Sie ja gerade gehört, nicht? Ich bin Kleopas. Ja, eigentlich Kleopatras. Aber meine Freunde nennen mich Cleo. Ja. Ja, und Sie sitzen hier alle. Das ist ja schon ein bisschen seltsam, oder? Sonntagmorgen sitzen. Also die Geschichte, aus der ich entsprungen bin, da wurden Christen ja die genannt, die auf dem Weg sind. Also wir hatten als Christen damals, wir hatten es nicht so mit dem Sitzen, sondern wir wurden vom Apostel Lukas, wurden wir die auf dem Weg sind genannt, die unterwegs sind oder auch die auf dem neuen Weg. Wir hatten es nicht so mit Sitzen, auch nicht am Sonntagmorgen. Also die Jesus-Leute, die wurden von Anfang an Anhänger des neuen Weges genannt. Also nicht sitzen, sondern, also glauben Sie mir, das mit dem Unterwegssein ist schon schwierig. Erst später wurden die Jesus-Leute Christinnen und Christen genannt. Sie werden doch sicher auch jetzt heute so genannt, oder? Oder sagt man zu ihnen, sie sind die auf dem Weg sind? Wobei, eigentlich wäre es ja gar nicht schlecht gewesen, wenn sich diese Titulierung beigehalten hätte, oder? Das ist nicht so statisch. Die auf dem Weg sind, die unterwegs sind. Also meine Geschichte, ich war unterwegs damals. Die Geschichte über mich hat der Evangelist Lukas wohl deswegen so ausführlich aufgeschrieben, weil das so gut zu dieser Bezeichnung passt. Meine Geschichte ist eine Geschichte auf dem Weg. Deswegen, ich war auf dem Weg nach Emmaus. Und jetzt stellen Sie sich vor, deswegen werde ich Emmaus-Jünger genannt. Also ich meine, stellen Sie sich vor, Sie gehen mal nach Pinneberg und werden dann Ihr Leben lang Pinneberg-Jünger genannt. Also das passt einfach nicht. Dieser Ort Emmaus tut überhaupt nichts zur Sache in der Geschichte. Ich kann es auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass in Ihrer Zeit, also im 20. Jahrhundert, in den 70er Jahren, gab es etwa 40 Veröffentlichungen, also dicke Bücher und Aufsätze darüber, wo denn das Dorf Emmaus liegt und welches Dorf es ist und welches Dorf denn jetzt besonders viele Touristen empfangen darf, weil es Emmaus heißt. Tut überhaupt nichts zur Sache. Sie heißen ja auch nicht Altona-Jünger oder irgendwie sowas. Nein, überhaupt nicht. Ich meine, Emmaus heißt schon was. Ich wollte mich mal wieder waschen. Quelle. Oder auch heiße Quelle. Mehr bedeutet Emmaus nicht. Ach ja, und ich war nicht allein unterwegs nach Emmaus. Eine Freundin war mit mir unterwegs. Eigentlich müssen Sie jetzt alle stutzen, oder? Eine Freundin war mit mir unterwegs. Dieke. Also, so wird sie von Freunden genannt, Dieke. Eigentlich heißt sie Benedike. Nein, nicht Benedikt, sondern Benedike. Es war nicht Benedikt, die christliche Tradition. Die christliche Tradition hat aus uns beiden, die wir unterwegs waren, natürlich zwei Männer gemacht. Jetzt lesen Sie mal in Ihrer Bibel nach, ob da steht, dass das zwei Männer waren. Steht da nicht. Ich war mit Benedike unterwegs. Können Sie mir glauben oder nicht, ist auch nicht ganz so wichtig. Aber der Evangelist Lukas, der hat übrigens sehr gerne von Männern und Frauen geschrieben. Männer-Frauen-Geschichten. Deswegen kann es auch sehr gut sein, dass hier bei den Emmaus-Jüngern ein Mann und eine Frau unterwegs sind. Hanna und Zacharias, Maria und Josef, Benedike und Cleo. Wir waren also unterwegs. Während sie noch so redeten und hin und her überlegten, schreibt der Evangelist Lukas, während sie so unterwegs waren, unterhielten sie sich und redeten hin und her. Also, ich finde ja Ihre modernen Bibelübertragungen nicht so passend, das muss ich mal sagen. Ja, und Sie lächeln mich an, Sie mit Ihrer leichten Sprache, Frau Bendix-Lessmann. Ja, es muss jetzt auch mal hier Bashing passieren. Das steht da nicht, dass wir uns unterhalten haben. Wir haben diskutiert, bis auf die Knochen. Wir haben uns gestritten. Wir haben uns gegenseitig angepredigt, aber wir haben uns noch nicht unterhalten. Diese Emmaus-Jünger werden viel zu sehr zu christlichen Spaziergängern gemacht. Die haben richtig, richtig diskutiert. Luther, mit Verlaub, hat es noch schlechter gemacht als die Basisbibel, die wir lesen. Da überlegen wir noch nicht mal hin und her, sondern da heißt es nur, sie redeten miteinander über alle diese Geschichten. Der hat es ja überhaupt nicht kapiert. Als ob wir nur miteinander geredet hätten. Richtig diskutiert. Ja, was hatten wir denn hinter uns? Karfreitag, Ostermorgen. Ja, meine Güte, da läuft man doch nicht und spricht miteinander über die Geschichten, die passieren sind. Wie kann das? Wie ist das? Ist doch nicht wahr. Doch, ist wahr. Hin und her. Und das wollte der Evangelist Lukas mit diesem Wort hier sagen. Da war eine Meinungsvielfalt. Sie redeten nicht nur miteinander, sondern sie hatten unterschiedliche Auffassungen über die Auferstehung. Der Lukas, der war wirklich schlauer als der Luther, die Basisbibel und vermutlich wir alle gemeinsam. Unglaublich, kein Osterspaziergang mit Plauderei. Also, Dieke hat mit mir ordentlich gestritten. Ich habe gesagt, kann gar nicht sein. Sie hat gesagt, doch, kann doch sein. Die Frauen haben es doch gesagt. Ich sage, ja, waren ja Frauen. Und dann ging es wieder los. Du alter Schovi. Und das ganze Programm von vorne bis hinten. Wir haben also diskutiert, argumentiert, gepredigt. Wir haben versucht, irgendwie mit Ostern klarzukommen. Und dann war da plötzlich noch jemand. Ja, klar. Im Nachhinein ist mir das alles klar. Und ihnen ist das sowieso klar, weil sie kennen die Geschichte ja schon. Sie kennen die ja schon längst, dass Jesus dazugekommen ist. Deswegen ist die Geschichte ja auch so spannend. Sie wissen natürlich schon vorher, was da passieren wird, weil sie die Geschichte kennen. Aber wir waren ja unterwegs und tappten auf dem Weg im Dunkeln. Sie sind ja alle schon ganz automatisch gespannt, werden Cleo und Dieke das schnallen, wer das ist. Und dann checken sie unsere Intelligenz und fragen sich, werden die beiden das verstehen, was wir Gläubige im 20., 21. Jahrhundert schon längst verstanden haben? Jesus ist immer da und sagt, werden Cleo und Dieke das kapieren? Aber wir wussten echt nicht, wer das ist. Das können Sie sich nicht vorstellen. Stellen Sie sich mal vor, Sie sind auf dem Weg nach Pinneberg mit Ihrer Freundin. Und plötzlich kommt da ein Fremder dazu. Ja, unterhält sich, fragt mit. Sie gucken den gar nicht richtig an. Vielleicht kommt er ihnen irgendwie bekannt vor. Uns kam der natürlich auch irgendwie bekannt vor. Und als er dann die Frage stellte, worüber unterhaltet ihr euch auf dem Weg? Da dachte ich, ja, hör mal. Ganz Jerusalem ist in Aufruhr. Ganz Jerusalem hat nur ein Thema und du fragst, worüber unterhaltet ihr euch denn? Sag mal. Und dass ich da ungehalten geworden bin, da bin ich richtig, richtig ausgerastet. Und auch da wieder, Basisbibel und Luther geht gar nicht. Und sie wurden traurig. Was ist das für eine Bibelübertragung? Das Wort, das der Evangelist Lukas hier benutzt, das heißt, sie hatten richtig schlechte Laune. Die hatten richtig schlechte Laune. Da kommt einer und fragt, worüber unterhaltet ihr euch? Die waren nicht traurig, weil Jesus irgendwie... Die hatten schlechte Laune. Sie waren verwirrt. Sie waren beunruhigt. Warum macht ihr aus dem Jesus und aus seinen Leuten immer nur so traurige oder glückliche Leute? Die haben noch viel mehr Gefühle, die Christen und Christinnen. Ja, wir waren auch traurig, aber wir waren auch richtig, richtig enttäuscht. Wir hatten richtig schlechte Laune, waren einfach schlecht drauf, wir waren verwirrt, wir waren kaputt, wir wussten nicht, wie weiter. Und dann habe ich gebe es zu, ich habe ihm ziemlich frech und barsch und heftig ins Gesicht gesagt, sag mal, hast ja keine Ahnung, alle wissen Bescheid, aber du nicht. Im Nachhinein ist mir das natürlich echt peinlich. Also Jesus so anzusprechen. Ich habe es ihm dann erklärt. Ich habe Jesus erklärt, wie Ostern ist. Das ist so, als wenn sich Christen heute versuchen, also so als wenn Christen versuchen heute zu erklären, was in der Bibel steht. Ist irgendwie lustig, aber Wir machen es immer wieder. Ich habe Jesus erklärt, wie das mit der Auferstehung ist. Und ob sie es glauben oder nicht, in aller mir eigenen Demut, dafür wurde ich echt gelobt. Also das, was der, für diese Zusammenfassung, das, was der Evangelist Lukas da überliefert hat, das ist sozusagen die Kreuzigungs- und Ostergeschichte in komprimierter Form. So gut hat es danach vielleicht der Apostel Paulus noch im ersten Korintherbrief geschafft, aber ich war eigentlich der, der das wirklich gut zusammengefasst hat. Lesen Sie nach zu Hause die Verse 19 bis 24, Ostergeschichte komprimiert. Aber wissen Sie was, ich habe den Eindruck, ich gehe langsam auf den Nerv. Ne? Ja, ist bei Dieke auch so. Kann auch nicht lange mit ihr. Also es war nett bei Ihnen. Also ich würde sagen, bleiben Sie noch ein bisschen sitzen. Machen Sie ja Sonntagmorgens immer. Ich tippe mal, Ihr Pastor will gleich auch noch was sagen. Ich mache mich da mal auf den Weg. Alles Gute Ihnen, ne? Auf Ihrem Weg. Oh, liebe Gemeinde, Entschuldigung, Zeitumstellung habe ich nicht mitgekriegt. Das tut mir leid, nächstes Mal, wenn sie umgestellt wird, bin ich pünktlicher. Liebe Gemeinde, für mich ist diese Geschichte eine Veranschaulichung für ein Bibelwort, das ich kenne, in- und auswendig. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt bin, da bin ich mitten unter ihnen. Das ist eine tröstende Veranschaulichung, diese Geschichte der Emmaus-Jünger. Hier erleben zwei Menschen das, dass sie gemeinsam unterwegs sind. Und sie erleben, Jesus kommt einfach dazu. Ganz gleich, ob jetzt zwei Männer oder zwei Frauen oder Pärchen, egal, der Auferstandene kommt dazu. Wenn man sich die Geschichte noch einmal kurz unter dem Mikroskop etwas genauer anschaut, dann entdeckt man zwischen den vielen, vielen Worten, die diese Geschichte hat, und es ist wirklich eine der längsten Geschichten, die wir im Lukas-Evangelium finden, dann bemerkt man unter dem Mikroskop noch ein paar Kleinigkeiten. Sie waren unterwegs und es geschah, als sie redeten. Und es geschah. Das ist sowas wie ein Signalschild in dieser wortreichen Geschichte. Achtung, jetzt passiert etwas wirklich Entscheidendes. Und tatsächlich, der Entscheidende betritt die Szene. Jesus selbst kam dazu und ging mit ihnen. Und es geschah. Lukas will deutlich machen, die auf dem Weg sind, sind nicht so wesentlich, sind nicht so die Wichtigsten. Und der Ort Emmaus auch nicht so wichtig. Aber jetzt. Und es geschah. Jetzt kommt das Wichtigste. Jetzt kommt der Wichtigste. Jetzt wird es interessant. Jetzt wird es wesentlich. Zweitens, was ist wohl bei dieser wortreichen Geschichte der Kern? Worauf kommt es an? Ganz interessant ist, dass die Geschichte schon einmal zusammengestaucht wird, wenn man das Auftreten und Abtreten Jesu als Rahmen nimmt. Wenn man die Verse davor wegnimmt und die danach wegnimmt, dann ist die Geschichte schon kürzer, hat schon sozusagen einen Rahmen. Man kann in dieser Geschichte über die Jünger nachdenken, man kann nachdenken, warum sie ihn erkannt haben, nicht erkannt haben, warum sie zickig waren, warum sie ihn erst beim Abendmahl erkannt haben und so weiter. Alles richtig. Aber im Zentrum dieser Geschichte, von der Jesus der Anfänger und der am Ende ist, da gibt es nochmal ein Zentrum im Zentrum. Da fallen schon die Verse vorne weg. Cleo erzählt Jesus von Ostern und dann heißt es, die Engel haben uns gesagt, dass Jesus lebt. Und wenn man jetzt guckt, wo steht dieser Vers, der steht genau im Zentrum von Jesu Auftritt und Abtritt. Jesus lebt. Das ist das Zentrum dieser Emmaus-Geschichte. Jesus lebt. Das ist sozusagen eine neue Ostererzählung. Kleopas erklärt das schon sehr gut, wie gesagt, in 4, 5 Versen, ganz eng. Aber in der Mitte dieser Erzählung stehen die Worte, Jesus lebt. Und noch was fällt auf. Die beiden waren zu Beginn der Geschichte allein unterwegs. Dann kommt Jesus dazu. Es folgt dieses, was wir kennen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden, der Tag hat sich geneigt. Und Jesus bleibt. Dann das gemeinsame Abendessen. Er nahm das Brot, Zitat, dankte Gott, brach das Brot in Stücke und gab es ihnen. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Was für eine wunderbare Szene. Da fiel es ihnen wie Augen von den Schuppen und sie erkannten ihn. Aber ohne Übergang geht es echt brutal weiter. Da fiel es ihnen wie Schuppen von den Augen und sie erkannten ihn. Im selben Augenblick verschwand er vor ihnen. Gerade erkannt, schwupps ist er wieder weg. Was für eine heftige Szene. Am Anfang sind die Jünger allein, Jesus kommt dazu, am Ende sind die Jünger allein. Auf ganz, ganz feine Weise wird in dieser Geschichte deutlich gemacht, dass Jesus sehen und Jesus erkennen zwei unterschiedliche Dinge sind. Die Augen der Jünger wurden geöffnet und sie erkannten ihn. Er aber war für sie unsichtbar. Der Kirchenvater Augustin hat dazu Folgendes geschrieben. Gottes Abwesenheit ist keine Abwesenheit. Glaube und er ist mit dir, selbst wenn du ihn nicht siehst. Glaube und er ist mit dir, selbst wenn du ihn nicht siehst. Ich habe mich mit Ingelore Samlian über diesen Bibeltext unterhalten und ich soll von ihr grüßen. Sie sagt, mein Leben ist wie ein Weg. Ich denke über mein Leben nach. Und wenn ich über mein Leben nachdenke, ist es, als ob Gott mir mein Leben noch einmal vorführt und ich merke, wie alles war. Gott hat mich immer wieder geführt. Ich konnte ihn nicht immer sehen. Ich kann das gar nicht beschreiben. Manchmal ist das Leben auch eine Last. Viel kann ich nicht mehr erwarten, aber ich möchte meinen Weg fröhlich weitergehen. Herzliche Grüße von Ingelore Samlian. Auch wir, gehen wir fröhlich weiter. Ob wir Jesus, ob wir Gott an unserer Seite sehen oder nicht, er ist da. Machen wir weiter mit alles, was ihr tut, geschehe in Liebe. Setzen wir Zeichen der Hoffnung gegen die Hoffnungslosigkeit. Setzen wir Zeichen des Trostes gegen die Trauer. Gerne setzen wir uns zusammen als Christinnen und Christen für andere Menschen ein. Wir teilen unser Leben, wir teilen unsere Gedanken, wir gehen weiter. Wir bleiben nicht sitzen. Sonntagmorgen ist nur eine kurze Unterbrechung. Der Auferstandene ist an unserer Seite, wenn wir alles, was wir tun, in Liebe tun. Wo 2 oder 3 in meinem Namen beisammen sind, da bin ich mitten unter euch. Vertrauen wir weiter auf das Wort Jesu. Und ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Amen. Ganz herzlichen Dank. So gebrochen habe ich das Halleluja an der Stelle tatsächlich noch nie gehört. Und ich dachte irgendwie, ja, hinter mir singt die Gemeinde das Halleluja und unsere Halleluja sind tatsächlich an vielen Stellen gebrochen, weil wir manchmal den Eindruck haben, wir sind ganz alleine unterwegs und Jesus ist nicht da. Und deswegen ist unser Halleluja manchmal eben auch ein bisschen verhalten. Aber das ist okay. Wir haben die Aussicht, dass eines Tages das große Halleluja ertönt. Jesus hat einmal gesagt, ich werde wieder mit euch das Abendmahl feiern im Reich Gottes. Und dann werden aus allen Himmelsrichtungen Menschen da sein. Und dann wird es wirklich so sein, dass unser Halleluja nicht mehr gebrochen ist durch das, was wir an Schlimmem erleben, an Krankheit, an Leid, an Krieg, an persönlichen Nöten. Ich freue mich sehr, dass wir heute Abendmahl feiern. Das passt gut zu den Emmaus-Jüngern. Das passt wunderbar zu den Schafen, die sicher weiden, zu dem gebrochenen Halleluja. Ich bitte diejenigen, die das Abendmahl mit mir austeilen, jetzt nach vorne zu kommen. Ist uns eigentlich aufgefallen in der Geschichte der Emmaus-Jünger, dass Jesus eingeladen wird zu bleiben, über Nacht und dann wohl auch bleibt, und dass er dann mit den Jüngern isst, und dass dann der Eingeladene zum Gastgeber wird. Da wechseln plötzlich die Rollen. Jesus wird eingeladen. Herr Jesus, komm zu uns. Und dann ist er derjenige, der alle beschenkt. Und das ist natürlich theologisch sehr wichtig, dass der Evangelist Lukas sagt, als Jesus das Brot nahm, und er nahm wahrscheinlich irgendwie so ein Brotleib oder so einen Fladen, und als er es dann gebrochen hat, da haben sie ihn erkannt, als er das Brot in die Hand nahm und es auseinanderbrach. Ah, das kennen wir von Jesus. Letztes Abendmahl und so. Jetzt wird es wesentlich. Man kann das jetzt, wenn man möchte, theologisch überhöhen und sagen, wenn wir Abendmahl feiern, ist Jesus auf jeden Fall gegenwärtig. Kann man machen. Für mich ist das Abendmahl ein Zeichen auf dem Weg. Jesus ist mit dabei. in unserem Leben, auf unserem Weg, wo immer wir auch hin unterwegs sind. Und für mich ist das Besondere nicht, dass das jetzt ein heiliger Moment hier ist, den wir miteinander feiern, sondern die Emmaus-Jünger sitzen mit Jesus ja bei einem ganz normalen Abendessen. Und die ganz normalen Mahlzeiten, da kommt es zu heiligen Augenblicken. Wir bitten Gott, dass auch jetzt Erlebnisse für uns spürbar werden, wo wir sagen, ach, das ist ein besonderer Moment, dass ich heute Morgen hier bin und mit dieser Gemeinschaft Abendmahl feiere. Aber Gott ist mitten im Alltag. Der heilige Augenblick ereignet sich während einer Mahlzeit. Ich möchte noch einmal vor dem Abendmahl mit uns beten. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns Geschichten in der Bibel hinterlassen hast, die uns Mut machen, weiterzugehen in unserem Leben mit allen Höhen und allen Tiefen, die uns Mut machen, weiterzugehen, ob wir dich sehen oder nicht. Wir danken dir sehr, dass du ein Freund von Mahlzeiten bist, von Beieinandersein, von Gemeinschaft. Und wir danken dir sehr für das Zeichen des Abendmahls. Wir bitten dich, dass du uns beschenkst durch dieses gemeinsame Feiern. Amen. Der Apostel Paulus, der auch einen sehr guten Bericht über die Auferstehung geliefert hat, der schreibt an anderer Stelle vom letzten Abendmahl. Der Herr Jesus in der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, er dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib für euch zum Gedächtnis gegeben. Das Gleiche nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Jesus dankte für das Brot. Ich bitte Marie-Louise Rasemius, für das Zeichen des Brotes zu danken.
Lieber Jesus, hab Dank, dass wir auch heute wieder geladen sind, an deinem Tisch Platz zu nehmen. Hab Dank für das Brot, das du damals und auch heute für uns brichst. Herr, segne uns dabei und sei du bei uns. Amen.
Jesus nahm das Brot, dankte, brach's und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Jesus nahm den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Ich bitte Christian Kaiser, für das Zeichen des Kelches zu danken.
Lieber Jesus, hab Dank, dass du dein Blut gegeben hast, dein Leben gegeben hast für uns, damit zwischen uns und Gott alles wieder in Ordnung ist. Dieses große Opfer, das können wir gar nicht ermessen, wie groß das wirklich gewesen ist. Aber wir suchen uns immer daran zu arbeiten, das zu erahnen, und ja, hab einfach Dank für diese große Liebe, die du uns erwiesen hast. Amen.
Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Wir antworten: Du bist ein wunderbarer Hirt.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich gedeckt des Königs Tisch für mich, mein Stecken und mein Stab. Und wandre ich im finsteren Tal, fürchte ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Du hast mein Haupt gesalbt mit Öl, den Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein Wunderbarer. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss. bist, du bist mein wunderbarer Herr.
Ich möchte Stefan Heuer und Reinhard Lüdecke bitten, mit mir nach hier vorne zu kommen. Das steht jetzt nicht im Programm. Ich möchte einladen, dass diejenigen, die ein kurzes Gebet für sich persönlich brauchen, dass die nach hier vorne kommen und vielleicht die anderen noch einmal dieses Lied nochmal singen und dass wir dann als Älteste hier einfach ganz kurz für diejenigen beten. Vielleicht reicht ein Wort, ich brauche Trost oder ich bin krank oder bete da und dafür, und dann wollen wir das gerne tun. Reinhard und Stefan, lass uns nach hier vorne, und die Gemeinde singt das Lied ruhig noch einmal, und wer möchte, kommt bitte nach vorne.
Du bist ein wunderbarer Hirt, der mich zu frischem Wasser führt. Du hast so reich geschenkt, des Königs Tisch für mich, für mich. Du bist mein Stecken und mein Stab, und wandre ich im finsteren Tal, fürcht ich kein Unheil mehr, denn du bist hier bei mir, bei mir. Ich komm an deinen Tisch, ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer Hirt. Du hast mein Haupt gesalbt mit Becher bis zum Rand gefüllt. An deiner Hand wird meine Seele still, sie wird still. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer. Ich komm an deinen Tisch. Ich komm und ich bin gewiss, du bist mein wunderbarer
Ja, danke, Vater, dass wir zu dir kommen dürfen und mit dir gehen dürfen. Danke, Vater, dass du da bist. Ja, und wir möchten uns jetzt vor dir stehen und unsere Bitten vor dir bringen. Ich möchte dich bitten für unsere Gemeinde. Ich möchte dich bitten für unsere armen, kranken und alten und einsamen Geschwister. Herr, sei du bei ihnen, schenk du ihnen Kraft, Bewahrung und lass sie deine Nähe spüren. Herr, lass sie erfahren, dass du bei ihnen bist. Ich möchte dich bitten für unseren Pastoren, dass du ihnen Kraft gibst, für unsere Ältesten, dass du ihnen immer wieder deine Stärke gibst. Ich möchte dich bitten für Frieden in dieser Welt. Ja, du siehst die Unruhen, die wir haben. Ja, sei du bei, schenk du Kraft, Herr, und lass du Frieden geben. Ich bitte dich darum. Möchte ich auch bitten für Geschwister, die verfolgt werden in anderen Ländern. Herr, wir wissen gar nicht, wie es ist. Aber sie wissen es und sie müssen sich verstecken teilweise und wissen nicht, wo sie hin sollen. Herr, sei du bei ihnen, schenk du ihnen Kraft und deine Nähe. Und alles, was wir jetzt nicht in Worte fassen können, legen wir in deinen Worten. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Wir bleiben zum Segen stehen. Und Herr, wir bitten dich, segne uns und behüte uns. Herr, lass dein Angesicht leuchten über uns und sei uns gnädig. Herr, erhebe dein Angesicht auf uns und gib uns deinen Frieden. Amen. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Wir nehmen noch einmal Platz und hören zum Abschluss etwas von der wunderbaren Gnade, Amazing Grace. Ich möchte aber auch noch ein Hinweis geben. Ich werde gleich zwei Leute spontan bitten, dass sie diese Karten austeilen. Das Motiv des heutigen Sonntags, Eckhard Blum hat uns, mich darauf aufmerksam gemacht. Es begleitet uns seit langer Zeit. Wir können es mitnehmen, dieser Jesus, der manchmal zu sehen ist oder nicht, und können es uns vielleicht als Erinnerung daran, dass er da ist, irgendwo zu Hause hinstellen.
Amazing grace, how sweet.
Ganz herzlichen Dank. Wir müssen uns noch mal kurz beruhigen. Es kommen noch die Bekanntmachungen.
Hier kommen die Bekanntmachungen nach dem Ostergottesdienst. Morgen am Ostermontag ist keine Tischtennisgruppe, aber am Mittwoch ist wieder Sprachcafé, 17 Uhr. Und danach ist dann wieder Feierabend. Auch am Mittwoch ist Gemeindebibelunterricht, 16.30 Uhr. Und schon mal der Hinweis auf übernächsten Sonntag, also am 14. April, gibt es wieder das gemeinsame Mittagessen. Ein Hinweis auf den 21. April. Endlich findet mal wieder schön gut. Hier die Bekanntmachung des heutigen Sonntags, aber erst einmal, wie versprochen, ein paar schöne Kirschblütenbilder bei Sonnenschein. Am kommenden Montag ist Tischtennis, am Mittwoch ist Sprachcafé um 17 Uhr, danach dann Feierabend. Aber erstmal vorher, am Dienstag trifft sich um 18 Uhr der Vorstand online. Wieder ein Online-Treffen ist am Mittwoch, nämlich um 19.30 Uhr mit den Musikerinnen der Gemeinde. Am 13.04. findet in der Gemeinde Hamm ein Seminar statt, Mein Ende, meine Entscheidung. Ein Themennachmittag zur neuen Reform der Sterbehilfe. Ein Hinweis, nächsten Sonntag ist wieder das gemeinsame Mittagessen, also zu Hause kochen, Essen mitbringen und teilen. Am übernächsten Sonntag, schon mal ein Hinweis, ist der Vorstand nach dem Gottesdienst. Und auch ein Hinweis für übernächste Woche, Musik und mehr mit dem Thema, was ist Gemeinde, wer gehört dazu? Freitag, 19. 19 Uhr. Und dann wieder mal ein Highlight, schönen guten Abend mit dem Tango-Orchester Doble Asch hier bei uns in der Gemeinde. Sonntag, 21. April. Nächsten Sonntag gibt es dann auch Werbepostkarten, aber man kann Freunden und Bekannten schon mal Bescheid sagen. Und nochmal der Hinweis, die Anmeldung für den Kids-Chor ist ab jetzt freigeschaltet. Herzliche Einladung, Kinder zwischen 7 und 12 Jahren noch dazu einzuladen. Und unser Durchgang zwischen dem Innenhof vorne und dem Parkplatz ist für ein paar Wochen gesperrt. Man muss also außenrum laufen. Und jetzt sammeln wir unsere Kollekte ein und wünschen allen einen schönen Sonntag.
Also, die Kollektenkörbe gehen durch die Reihen und wir verabschieden uns jetzt von den Menschen, die uns per Internet zugeschaltet waren und sie sind weg.